Am Sonntag hatte Emma Geburtstag, sie ist 10 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle aus, unbekannterweise. Wir haben uns ihren Vater ins Studio eingeladen. Robert Palikutscher, was ist anstrengender, so ein Kindergeburtstag oder das Leben als Sportvorstand des 1. FC Nürnberg?
Das ist eine ganz einfache Antwort, ein Kindergeburtstag.
Ist einfacher?
Nee, anstrengender.
Ist anstrengender, okay. Wie oft haben Sie sich während dieses Kindergeburtstags überfordert gefühlt und sich gedacht, wie schön wäre es jetzt am Pfalzener Weiher einen Trainer zu entlassen, einen neuen Spieler zu kaufen?
Die Überforderung fängt ja schon Tage vorher an oder Wochen vorher. Man muss ja den ganzen gerecht werden und wenn es dann endlich losgeht, dann ist man ja selber glücklich, dass es losgeht und sehnt sich dem Ende entgegen.
War es ein schönes Ende wenigstens?
Ah, definitiv, ja. War ein schöner Kindergeburtstag.
Ob das hier in Nürnberg alles ein schönes Ende nimmt mit dem Sportvorstand Robert Palikutscher, wir hoffen es, wir wollen drüber sprechen. Ihr hört KADEP, den Club-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblawi. Robert Palikutscher habt ihr gerade schon gehört, den Sportvorstand des 1. FC Nürnberg. Außerdem sitzt hier im Studio noch Hans Böller, Sportchef der Nürnberger Nachrichten.
Und nutzt die Gelegenheit, Emma alles Gute zu wünschen. Emma, nachträglich herzlichen Glückwunsch und ein glückliches, gesundes neues Lebensjahr mit einem hoffentlich öfter glücklichen Papa.
Wie und was passieren muss, damit das so wird, das hören wir nach der Musik. Bis gleich.
KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de.
Tja, ein Kindergeburtstag, Robert Palikutscher ist der Club im Moment ganz und gar nicht. Das sieht eher ein bisschen traurig aus. Gemeine Frage, aber fühlen Sie sich manchmal schon ein wenig überfordert am Pfalzener Weiher mit diesem anstrengenden Verein?
Also ich empfinde den Verein nicht als anstrengend und Fußball erst recht nicht. Also ich glaube, wenn mich Fußball überfordern und Vereinsarbeit, dann hätte ich schon längst für mich in den vergangenen Jahren die Reißleine gezogen, sondern ganz im Gegenteil, ich liebe den Fußball und die Vereinsarbeit und es ist eine große Herausforderung, Tag für Tag, der man sich stellen muss, dass es nicht noch schöne Tage gibt, wo man Woche für Woche gewinnt und nur jubelt. Muss nach den vielen Jahren auch einem immer bewusst sein, dass man schwierige Phasen hat, die man durchstehen muss. Klaren Kopf haben und Entscheidungen treffen, ist auch wichtig.
Wie schwierig ist denn die Phase im Augenblick? Man liegt eindeutig unter den Erwartungen, zumindest unter den Hoffnungen, die man im Sommer hatte. Ist es schon eine Krise?
Medial ist es eine Krise. Ja, die wird so wahrgenommen und man spürt, dass die Fans unzufrieden sind, insbesondere mit den Heimergebnissen. Das war jetzt zu wenig, zu viel Unentschieden, zwei sehr deutliche Klatschen zu Hause. In Summe ist das sehr unbefriedigend. Ne? Letztendlich wussten wir aber im Sommer, dass es ein spannendes Jahr wird, durch den Umbruch, durch viele neue Sachen, die wir gemacht haben. Wo man anfangs noch dachte, vielleicht da fehlt uns das Matchglück, hat sich dann jetzt doch ein negativer Trend eingeschlichen bei uns. Ne? Man ist in die letzte Länderspielpause mit 7 Spielen ohne Niederlage reingegangen, Tabellenplatz 6, Tuchfühlung nach oben. Eine tolle Mitgliederversammlung mit einem Blick nach vorne gerichtet. So 4 Wochen später ist der Strich unten in die Nähe gekommen und die Spiele zwischen den 2 Länderspielpausen haben dazu beigetragen, dass die Mannschaft sehr verunsichert wirkt. Und jetzt muss man sich da rauskämpfen und rausarbeiten.
Einer ist nicht mehr dabei, der Trainer, den Sie mit vielen Hoffnungen aus Griechenland geholt haben, Damir Kanadi. Sie haben zur Beurlaubung von Herrn Kanadi ehrenwerterweise gesagt, es ist ein gemeinsames Scheitern. Wie groß ist denn Ihr eigener Anteil, wenn man es ein Scheitern nennen will, an diesem Umstand, dass man sich so früh vom Trainer trennen musste?
Gut, am Ende trage ich die Verantwortung auch für den Trainer. Ja, wir hatten im Sommer die Situation, dass wir ein neues Trainerteam aufstellen wollten. Da habe ich mehrere Gespräche mit verschiedenen Leuten geführt, die Entscheidung getroffen, dass Damir Kanadi der Trainer ist, der den Umbruch begleiten soll, weil er solche Sachen auch in der Vergangenheit bei seinen anderen Stationen sehr gut gemeistert hat und sehr positive Ergebnisse erzielt hat, Mannschaften entwickeln konnte, einzelne Spieler entwickeln konnte und die Entscheidung ist dann auf ihn gefallen. Ne? Und er hat ist ja nicht so, dass er nur seine Trainerarbeit auf dem Platz gemacht hat, sondern er hat auch Überzeugungsarbeit bei Neuzugängen geleistet, war in viele Prozesse involviert. Und wenn es dann nicht funktioniert und man so eine Entscheidung trifft, dass man die Zusammenarbeit beendet, dann ist das schon auch ein gemeinsames Scheitern oder beziehungsweise ich als Verantwortlicher habe da schon einen Großteil der Aktien mit drin.
Warum es nicht funktioniert, darüber gibt es ja nun verschiedenste Gerüchte. Ich klinke mich dann an der Stelle mal ein, weil wir auch eine Facebook-Gruppe betreiben natürlich und unsere User dort um Fragen gebeten haben. Und eine stellte Markus Böhm, die ein bisschen in die Richtung geht. Und zwar fragte, ich hätte gerne gewusst, ob sich Damir Kanadi noch persönlich von der Mannschaft verabschiedet hatte oder direkt nach dem Entlassungsgespräch gegangen ist. Das würde ja auch viel über das Verhältnis Trainer-Mannschaft aussagen. Es wird nun immer wieder mal, auch in den Medien, bei uns kam das vor, dass das Verhältnis zwischen Trainer und zumindest einzelnen Spielern nicht das allerbeste war. Wie haben Sie das mitbekommen und hat er sich noch verabschiedet von der Mannschaft oder entzieht sich das Ihrem Kenntnis?
Naja, wenn Sie einen 30-Mann-Kader haben, wo nur 11 Spieler spielen können oder 14 zum Einsatz kommen und auch nur 20 im Kader sind und harte Entscheidungen getroffen werden, dann wird es immer Unstimmigkeiten geben. Ne?
Also es gab explizit André Petrak, der sich, glaube ich, via Bild-Zeitung beschwert hat.
Ja, André hat sich beschwert, ja, aber ich habe das eigentlich als recht fair angesehen, wie der Trainer mit André umgegangen ist, ne? Weil er schon mehrmals Gespräche mit ihm im Vorfeld gesucht hat, warum er nicht spielt, was er tun muss, damit er spielt. Und dass André dann über die Zeitung geht, das ist seine Art und Weise, es zu machen. Ne? Ich behaupte mal jetzt, es gibt Trainer, die hätten dann nach so einer Aktion dann André wahrscheinlich auch in die Reservemannschaft abgeschoben. Das hat Damir Kanadi nicht gemacht, sondern hat wiederum das Gespräch mit ihm gesucht und haben sich ausgesprochen und anschließend war André wieder Teil des Kaders in den darauffolgenden Spielen. Ja? So, ich fand Damir als sehr respektabel im Umgang mit seinen Spielern. Hat die Gespräche immer gesucht, hat versucht, immer Lösungen zu suchen, lösungsorientiert zu arbeiten. Und am Ende hat es halt nicht funktioniert. Aber jetzt, man kann im Fußball nicht immer die Interessen von 30 Spielern komplett berücksichtigen. Es fallen jede Woche harte Entscheidungen. Und wie die Spieler das für sich interpretieren, das muss jeder selber wissen.
Warum entstehen dann solche Gerüchte? Das waren ja Gerüchte durchaus, die so getan haben, als wäre das ein größeres Problem.
Gerüchte entstehen immer, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Ja, dann geht jeder Facebook-User auf Ursachenforschung und stellt sich die Frage, wieso, weshalb, warum? Ja, hätten wir zu dem Zeitpunkt, wären wir mit Tabellen Zweiter gewesen, ja, dann hätte es die Probleme wahrscheinlich auch gegeben, aber die wären nicht zur Sprache gekommen. So kommen Sachen ans Licht oder werden in die Welt gesetzt, als Gerücht, wie auch immer. Nochmals, ich bin zwar nicht jeden Tag durchgehend bei der Mannschaft, sondern habe das Training dann von draußen mitgebleitet, war auch phasenweise in der Kabine und habe gesehen, was alles unternommen wurde, damit wir ein Team sind, damit das Team zusammenwächst, damit auch das Verhältnis Trainer-Spieler, Trainer-Mannschaftsrat, Trainer-Team intakt ist und da waren durchaus permanent Bemühungen, ne, damit das funktioniert. Es gibt, jeder Trainer muss seinen Weg finden, wie er agiert und was sein Rezept für einen Erfolg ist.
Weil Sie es angesprochen haben, wünschen Sie sich manchmal Sportvorstand zu sein in einer Zeit ohne die sozialen Medien? Wie sehr beeinflusst, also wahrscheinlich beeinflusst Sie sie nicht, denn das sollte Sie nicht beeinflussen in Ihrer Arbeit, aber es zieht ja wahrscheinlich doch etwas Energie, weil man ja vieles von dem, so wie wir das mitbekommen, bekommen Sie es auch nicht mit. Früher also ist man nur von der Zeitung beschimpft worden. Heutzutage kann einem jeder sagen, was man für
ihn ist. Ich bin nicht vertreten in den sozialen Medien, von daher beeinflusst mich das nicht.
Okay. Emma liest auch nicht mit, oder?
Nein, sie ist auch nicht in den sozialen Medien. Meine Frau schickt mir ab und zu mal ein Screenshot, wo ich drüber schmunzeln muss. Klar, im Verein wird man dann von seiner Medienabteilung ab und zu mal konfrontiert mit irgendwelchen Sachen. Aber es nimmt keinen Einfluss auf meine tägliche Arbeit.
Was ist so der Überblick, den Sie im Moment haben? Wie wird Ihre tägliche Arbeit da bewertet? Sie sind ja sehr wohlwollend und positiv begleitet worden, praktisch bis zum Saisonstart. Ihre Transferpolitik wurde ausdrücklich gelobt. Dürfte sich inzwischen auch ein bisschen geändert haben nach diesen bisher 13 Spielen, 14 Punkten. Ein Trainer ist schon weg.
Ich habe keinen Überblick, aber das müssen Sie mir erzählen, wie das bewertet wird. Ne?
Ich habe über die sozialen Medien habe ich tatsächlich auch, aber man liest natürlich hier und wieder dann doch Kritik. Es gab einen Kollegen von uns, der nicht namentlich genannt worden will, der nach dem letzten Spiel, glaube ich, auch rätselte, ob er sich vielleicht geirrt hat in der Beurteilung dieser Sommerneuzugänge.
Das ist, glaube ich, die Frage, die gerade viele Leute beschäftigt, weil es ja der Mehrheit der Fachjournalisten so ging, dass man sagte, ja, das ist eine Mannschaft, also ich habe es auch in überregionalen Medien so gelesen, mit der man sinnvollerweise diesen Zwei-Jahres-Zeitraum gehen kann, die wachsen wird, die gut zusammengestellt ist. Und nach diesem 1:5, speziell nach diesem Spiel gegen Bielefeld, kam die Frage auf, haben wir uns alle geirrt, ist die Mannschaft doch nicht so gut wie wir oder so entwicklungsfähig, wie man vermuten durfte.
Ich weiß nicht, ob es nicht zu früh ist, um so ein Gesamturteil zu fällen. Ja, man will sich ja immer so 10-2, also ein Drittel der Saison, sage ich mal, geben, um zu sehen, was die Mannschaft drauf hat, was sie in der Lage ist abzurufen, wo die Potenziale drin sind, ob sie es abruft, wo man vielleicht nachjustieren muss. Und dann kommt die Winterpause, wo man sich nochmal verändern kann. Und dann vielleicht ab heute dann gesehen in 6 Monaten ein Gesamturteil fällen kann, wenn die Saison vorbei ist. Ne? Bei der Zusammenstellung hat man darauf geachtet, dass man ein Grundgerüst mit in die Saison nimmt, aus der bestehenden Mannschaft. Wo ich der Überzeugung bin, dass das die richtigen Jungs waren und immer noch sind, weil die ja schon mal aufgestiegen sind und zum Teil auch in der Bundesliga gute Spieler abgeliefert haben, ne, und gewisse Führungsqualitäten haben, individuelle Qualitäten. Und diese Mannschaft hat man dann mit externen Neuzugängen versucht, so im Kader zu verstärken, dass man sehr flexibel agieren kann, dass man die Qualitäten, die man auf bestimmten Positionen in Manchester braucht, auch hat. Sondern wenn man uns offensiv anschaut, glaube ich, sind wir in der Lage, gegen jeden ein Tor zu schießen. Oder mehr als eins. Und wir haben Abwehrspieler, die schon reichlich Tore geschossen haben. Aus dem Mittelfeld sind wir sehr torgefährlich. Auf den Außenbahnen sind wir sehr schnell besetzt. Und über die Offensive müssen wir uns keinen Kopf zerbrechen. Das, was eigentlich letztes Jahr als ein großes Manko ausgemacht wurde, ne? Dass man zu wenig Torgefahr entwickelt hat. Aber unser diesjähriges Problem nach 13 Spieltagen ist die defensive Arbeit. Ob man das jetzt an der Defensive festmachen will oder an der gesamten Defensivarbeit, darüber werden sich wahrscheinlich viele in den sozialen Medien streiten. Ne?
Ich hätte eine Frage dazu, weil Sie so schön auf meinen Zettel schauen. Marco Krämer, auch einer unserer User, fragt, kommt in der Winterpause der dringend benötigte Abstiegskampf erprobte Abwehrchef? Ist es Abstiegskampf? Braucht der Club einen Abwehrchef? Kommt er in der Winterpause?
Wir wollten ja im Sommer einen weiteren Innenverteidiger verpflichten mit dem linken Fuß, um dann noch eine größere Bandbreite.
Pinola.
Den Pinola war im Sommer schon durch, dass das nicht passieren wird, weil er keine Freigabe erhalten hat. Aber wir haben uns damit zwei, drei Jungs sehr intensiv beschäftigt. Und die Sachen konnten wir nicht durchbringen, weil es Schwierigkeiten gab. Einer ist schwer erkrankt in der Sommerpause, der jetzt erst bei seinem Verein dann wieder ins Training eingestiegen ist. Einer hat sich verletzt, einer hat vom Trainer keine Freigabe bekommen und da war noch ein vierter Spieler, der dann in seinem Verein aus der A-Jugend direkt in die erste Mannschaft hochgezogen wurde und da eine Chance bekommen hat. Und bevor man dann, sage ich mal, Aktionismus betreibt, haben wir gesagt, eigentlich muss die Qualität unserer Abwehrreihe reichen, um bis zur Winterpause zu agieren. Um dann im Winter nochmal versuchen, einen dieser Wunschlösungen durchzubringen. Ne? Aber Da müsste man ja Krämer fragen, was ist ein Abwehrchef? Ich meine, wir haben.
Ist Robin Bormuth ein Abwehrchef?
Robin ist ein guter, solider Endverteidiger mit einer nachgewiesenen Zweitliga-Qualität, der in der Bundesliga auch schon seine Spiele gemacht hat und momentan mit seiner Rolle in seinem Verein sehr unglücklich ist.
Habe ich jetzt nicht schnell genug gegoogelt? Linksfuß oder?
Nein, er ist ein Rechtsfuß, der aber auf der halblinken Position spielt.
Okay, also wer theoretisch, kam das Gerücht auf, gerade ist unzufrieden bei Fortuna Düsseldorf und
tja,
da haben sie ja...
Ich glaube, jeder Verein hat um diese Jahreszeit unzufriedene Spieler, wenn die Saison 10 bis 15 Spiele schon gelaufen ist. Also nicht nur der 1. FC Nürnberg hat unzufriedene Spieler.
Ich finde es ganz interessant, dass wir beide jetzt auch, Fadi und ich, über einzelne Personen viel gesprochen haben, über einen ehemaligen Trainer, über den Sportvorstand, über einzelne Spieler. Es taucht auch immer wieder die Frage nochmal zurück, auch zu den sozialen Medien auf, die Frage, wer ist schuld? Es werden im modernen Fußball immer mehr, das ist mein Eindruck, Schuldige gesucht. Man vergisst oft darüber, dass es ein Mannschaftssport ist und ein Sport, den viele gemeinsam betreiben müssen. Letztlich ja die ganze Einheit im Verein. Sie sind zwar noch ein sehr junger Sportvorstand, auch ein junger Mensch, aber doch schon einige Jahre oder Jahrzehnte dabei. Ist das ein Trend der Zeit, dass immer Schuldige her müssen im Fußball, die man dann an den Pranger stellen kann, dass man darüber vielleicht die wesentlichen Dinge oft mal vergisst?
Ich glaube, es ist ein Trend der sozialen Medien, ne? Dass da Populismus betrieben wird und immer Schuldige gesucht werden. Sie haben es ja richtigerweise gesagt, es ist ein Mannschaftssport und man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. So, jetzt haben wir uns die Scheiße eingebrockt gemeinsam und jetzt müssen wir gucken, was wir rauskommen. Ja, das wird nicht über individuelle Klasse gehen oder über Unterschiedsspieler, sondern das geht nur über gemeinsame Abwehrarbeit. Ja, dass wir jetzt die Sicherheit gewinnen als Mannschaft in der Zweikampfführung, in dem, was wir machen. Und dass wir im Derby bestehen, die Fans für uns zurückgewinnen, die uns so viel bis jetzt vertraut haben und immer wieder gekommen sind und fair zu uns waren. Und trotzdem viel Frust mit sich rumtragen, ne? Und jetzt auch wieder zum Training rauskommen wollen, um der Mannschaft ein Zeichen zu setzen, dass sie an die glauben halt. Ne? Und nochmals, soziale Medien gehören in der heutigen Gesellschaft dazu. Ne? Ich bin nicht Teil davon, ich möchte auch nicht Teil davon sein, weil mir meine Zeit zu wertvoll ist. Aber man kriegt das schon so ein bisschen mit, ob das jetzt in der Schule ist mit Mobbing, ob da, ja, ich sag mal, in einem Fall Jatta wurden wir in bestimmte Ecken geschoben als Verein oder als Funktionäre vom Verein, ohne dass die Leute sich wirklich über die Hintergründe informiert haben, wieso, weshalb, warum der Verein so agiert. So, und jetzt wird ein Schuldiger in der Misere gesucht, nur weil wir 13 Punkte haben. Und dann in der Regel, entweder ist es der Trainer oder ist es der Sportvorstand. Ja?
Der Trainer ist weg, jetzt ist es der Sportvorstand. Das wäre dann die Logik.
Dann ist es der Sportvorstand.
Beschäftigt Sie so etwas privat? Nein. Also ich stelle mir vor, wenn man, wir kennen es in geringerer Form ja auch, aber wenn man so im Fokus von Diskussionen steht, die ja nicht immer ausgewogen geführt werden. Ich denke, Sie sind ein kritikfähiger Mensch, der gut zuhört. Aber wenn es dann persönlich und unsachlich wird, schläft man da tatsächlich nicht mal unruhig?
Ja, grundsätzlich brauche ich nicht viel Schlaf. Und Fußball ist auch für mich kein Stress. Es ist ein Spiel. Wir wollen alle Freude haben. Und wenn wir verlieren, sind wir auch nicht froh. Ne? Und man arbeitet daran, dafür, um zu gewinnen, um die Menschen glücklich zu machen, um selber glücklich zu sein. Und Niederlagen und Siege, das gehört alles im Fußball dazu, aber es ist kein Stress und es ist auch nicht etwas, was ich privat mit mir herumschleppe, was mir schlaflose Nächte vorbereitet. Ne? Also ich glaube, Druck hätte ich, wenn ich todkrank wäre mit den drei Kindern, die ich habe und ich wüsste, was in Zukunft mit denen passiert, ne? weil die noch minderjährig sind. Das ist Druck im Leben, aber nicht Fußball. Fußball ist positiver Druck. Man geht raus, das sind tausende von Menschen im Stadion, die eine Erwartungshaltung haben. Man muss diese Erwartungshaltung versuchen zu füllen.
Die Kollegen Sebastian Böhm und Sebastian Klose haben genau an dieser Stelle hier gestern einen Podcast aufgenommen, Sitzplatz Ultras heißt er. Und darin haben sie eine halbe Stunde lang sehr amüsant vorgelesen aus der Post, die uns ein einziger Leser im Laufe der Wochen und Monate zukommen lässt, und das ist selten nette Post. Wie ist es denn bei Ihnen, wenn Sie in der Früh den Mail-Ordner öffnen, den Mail-Eingang öffnen.
Also es sind nicht nur Mails, ich kriege auch handgeschriebene Post.
Ne? Ja, die tatsächlich bei uns auch.
Mit einer sehr alten Schrift, also man merkt, dass das schon Klubberer seit mehr als 50 Jahren sind, ne? oder noch mehr.
Überwiegt zurzeit die freundliche oder?
Ah, da war alles dabei, alles, da war von Mut zusprechen, die Ruhe bewahren, weiterarbeiten, den eingeschlagenen Weg beibehalten, bis hin über Spielanalysen. Kritik, Verbesserungsvorschläge, Beschimpfungen waren auch dabei, Drohungen waren dabei. Und ganz normale.
Haben Sie zurückgedroht oder?
Nee, aber ich bin überlegen, den Kollegen, der mir die ganze Zeit droht, mal vielleicht besuchen zu gehen.
Okay.
Kaffee vorbei.
Ja, hiermit ist es offiziell. Robert Palikutscher lächelt dazu. Ja. Sie wussten das wahrscheinlich, was auf Sie zukommt. Also Sie, wenn Sie sagen, das sind die sozialen Medien, die das aus den Menschen machen und Sie gehen jetzt in so eine exponierte Position.
Bei einem Verein, der immer Emotionen auslöst, Leidenschaft, in guten wie in schlechten Zeiten, wo man ja mit einem Verein hat, mit dem man oft seit Generationen leidet, den man seit Generationen liebt.
Bereuen Sie das manchmal, diesen Schritt gegangen
zu sein? Genau deswegen bin ich auch hin. Weil das ist Fußball, das ist Leben.
War das immer Ihr Ziel? Sie haben, glaube ich, 97 Abitur gemacht. Ja. Haben ein Jahr lang auch in einer Kneipe gejobbt im München.
München, ja.
Wenn ich mich recht entsinne. Hätte ja auch was sein können, dass man Gastronom wird, stattdessen sind Sie
Fußball. Ich komme aus einer gastronomischen Familie. Also von daher, also Kellnern hat mir in meiner Teenagerzeit immer Spaß gemacht. Ist ja sehr sozial.
Ja.
Ich unterhalte mich auch lieber mit Menschen, als das hier irgendwas
zu schreiben.
In sozialen Medien mit anonymen anderen Menschen kommentiere.
Aber es war trotzdem der Fußball, das hätte sein.
Fußball war immer der große Traum und das, was einen irgendwie oder was mich lebendig gemacht hat und lebendig fühlen lassen hat. Ne? Das meine große Leidenschaft, ist es immer noch, wird es immer sein. Und es hat sich dann so ergeben, dass ich mehr oder weniger ein Leben lang im Fußball geblieben bin. Auch heute noch. Ich habe mir, glaube ich, auch nie ein Ziel gesetzt. Ich muss Sportdirektor, ich muss Sportvorstand oder Vorstandsvorsitzender oder sonst irgendwas werden. So ein immer von Jahr zu Jahr gedacht, die Aufgaben, die ich bekommen habe, erledigt und Entscheidungen treffen müssen, ob ich eine andere Herausforderung irgendwann annehme oder nicht, ob ich da bleibe, wo ich bin. So, dann war ich insgesamt 13 Jahre zuletzt bei Fortuna Düsseldorf in verschiedenen Funktionen, mit verschiedenen Aufgaben, Projekten und das immer gern gemacht, habe in der Zeit auch andere Sachen für mich erstmal nicht gesehen. Aufgrund der Menschen, die mir wichtig sind, meine Kinder, wo ich gesagt habe, ich bin noch nicht so weit, dass wir da irgendwie was Neues machen oder rumexperimentieren. Und dann hat sich jetzt erst in Nürnberg gegeben. Da habe ich sehr gute, sehr ehrliche Gespräche mit den Aufsichtsräten geführt. Weil den Club kennt man auch aus der Ferne, man spielt gegeneinander, man ist auch in ganz Deutschland omnipräsent. Als ich dann die Entscheidung für mich getroffen habe, es zu machen wollen, dann wollte ich auch nicht mehr länger warten. Ja, und auch nicht mehr so lange warten, bis die Saison vorbei ist, sondern wollte, dass es losgeht und dass man hier was bewegt.
Was ist im Moment, Herr Palikutscher, Ihre wichtigste Aufgabe? Das Team ist erst einmal zusammengestellt. Sie haben es angesprochen, in der Winterpause kann sich eventuell noch etwas tun. Man erlebt ein, zumindest von den Ergebnissen her, eine unbefriedigende Saison. Gibt es so jetzt auch im Blick auf das Derby eine besondere Herausforderung für den Sportvorstand? Werden Sie näher an der Mannschaft sein? Werden Sie vielleicht auch versuchen, die Mannschaft emotional zu packen? Werden Sie viel für den neuen Trainer, Herrn Keller, da sein und ihm vielleicht mit Rat und Tat, was die Erfahrungen der letzten Wochen angeht, zur Seite stehen?
Ich glaube, das Wichtigste war es, die Vorgaben, die ich mir gesetzt habe, zu erfüllen. Dass wir dann nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit Damir Kanadi einen Trainer verpflichten, der die Länderspielpause nahezu komplett für sich hat, um mal die eine Woche mehr Zeit zu haben, mit der Mannschaft zu arbeiten, sag ich mal, irgendwo, ja, wie soll ich sagen, auch die, das Profil erfüllt, ne? Und dann, das war irgendwo von mir vorgegeben, dass wir einen Trainer wollen, der in der zweiten Liga gearbeitet hat, in Deutschland gearbeitet hat, auch alles in der jüngsten Vergangenheit. Das, was ich mir da auferlegt habe, habe ich in meiner mir vorgegebenen Frist hinbekommen. In einer für mich überzeugenden Entscheidung, dass es der richtige Trainer ist für diese Mannschaft. Und im Moment stehe ich ihm zur Seite, um die Arbeit zu erleichtern, wenn er mich benötigt. Also wir sind im Austausch über die Spieler, über unseren Kader. Und parallel laufen noch Dutzende von anderen Sachen im Verein, die wichtig sind. Im Nachwuchsleistungszentrum, in der Kaderplanung bei den Profis, in der Verwaltung. Aber man muss seine Aufgaben immer auch periodisch, sag ich mal, priorisieren. Und momentan liegt die Priorität auf der ersten Mannschaft. Man mischt sich da nicht ein, sondern man versucht, seinem Trainerteam und der Mannschaft vom Rücken frei zu halten, um sich auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. Und die nächste Aufgabe ist das Derby halt, ne?
Tagesgeschäft, Abstiegskampf haben wir geschrieben. Das Wort Tagesgeschäft haben Sie bei der Vorstellung von Jens Keller verwendet. Mir fiel auf, Sie sind ja ein Mann des offenen Wortes, dass Sie auf die eine oder andere Nachfrage, was das Zwei-Jahres-Ziel, wenn wir es so nennen wollen, Aufstieg in die Bundesliga, nicht ausweichend geantwortet haben. Aber für Ihre Verhältnisse relativ verklausuliert. Das hat zwar eine Mannschaft perspektivisch aufbauen, die dann im vorderen Drittel mitspielen kann. Einfache Frage. Gilt der Zwei-Jahres-Plan, sodass man einen Aufstieg planen kann, überhaupt noch?
Klar, ich bin überzeugt, dass diese Mannschaft in ihren Grundzügen die Qualität hat, in einem oberen Tabellendrittel mitzuspielen. Ja. Und da muss man seine Möglichkeiten immer in den bevorstehenden Transferperioden nutzen, um die Mannschaft zu verbessern, ja, punktuell. So, und ich glaube, dass dieses Grundgerüst perspektivisch gut ist für das obere Tabellendrittel. Aber jetzt, in diesem Augenblick, dürfen wir das Tagesgeschäft nicht aus dem Auge verlieren. Das Tagesgeschäft ist einfach so, ne, dass wir jetzt nach unten gucken müssen. Vor 4 Wochen haben wir nach oben geschaut. Da hatten wir 7 Spiele ohne Niederlage im Rücken, gehen in die Länderspielpause. Und Tabellenplatz 3 ist in Sichtweite, ne? Wo wir die Überzeugung waren, dass wir eine gewisse Stabilität bekommen. Und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ein Monat hat vieles verändert. Und jetzt müssen wir einen Blick nach unten richten. Und trotzdem sage ich, dass mit einer entsprechenden Phase, wenn wir uns stabilisieren sollten und eine ruhige Umbruchssaison spielen, wovon ich überzeugt bin, dass es klappen wird, wir dann unser mittelfristiges Ziel nicht aus den Augen verlieren dürfen. Nur weil es jetzt momentan ein bisschen ruckelt, darf man nicht in Angst und Panik verfallen und das, was man sich als Ziel ausgegeben hat, aus den Augen verlieren. Ja, wir haben auch die Vertragsgestaltung mit den Spielern so ausgelegt, dass wir die aufbauen wollen, dass wir das Team aufbauen wollen, dass sie zusammenwachsen und nicht nur Leihspieler geholt oder Einjahresverträge machen, um zu sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht und dann tauschen wir wieder 8 Spieler aus. Ne? Sondern es ist schon ein gewisses Grundgerüst ist da. Es sind auch viele junge Spieler, die dazugekommen sind diese Saison und ein paar machen es richtig gut, ein paar brauchen vielleicht ein bisschen länger. Da darf man auch nicht die Geduld verlieren mit den Jungs.
Warum haben Sie dann letztendlich die Geduld mit Damir Kanadi verloren?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Geduld verloren habe. Ne? Damir war, also man muss dazu sagen, ne, wo du anfangs noch denkst, da fehlt dir ein bisschen auch das Matchglück. Oder man ist naiv, sag ich mal, so Spiele wie Heidenheim. Ob das dann später, also ich sag mal, das ist dann schon auch Richtung Verunsicherung später gegangen, mit Erzgebirge Aue, was im Chaos geendet ist, mit Regensburg, 96. Minute Ausgleich und dann fast kein Torwart mehr, Enrico im Tor in Kaiserslautern, wo du das Elfmeterschießen verlierst, ne? Unglückliche Videoschiedsrichterentscheidungen gegen uns oder Schiedsrichterentscheidungen im Allgemeinen, wo es Beispiele von nahezu identischen Situationen gibt, die immer gegen uns ausgelegt werden. Ja, das Abseits-Tor gegen St. Pauli, was kein Abseits war, im Vergleich zu dem von Dorian angeschossenen Tor gegen Regensburg. Identische Situation, aber das wird dann zurückgepfiffen. Ne? Oder ein Tor von Aue, wo der Spieler am ersten Pfosten im Abseits steht, den Ball nicht trifft, am zweiten Pfosten, der steht nicht im Abseits, macht den rein. Die gleiche Situation in Bochum wird anders ausgelegt. Ne? Sondern viele dieser Entscheidungen und die Ergebnisse haben auch dazu geführt, dass da mir so das Gespräch suchen wollte, ne? und selber sehr unglücklich und unzufrieden war mit der Situation, sich der Verantwortung gestellt hat. Und letztendlich haben wir dann nach dem Bochum-Spiel uns an dem Vormittag hingesetzt, lange über die Situation geredet, woraufhin ich dann die Entscheidung getroffen habe, dass wir als Verein noch was anderes machen werden.
Das heißt, er hat sich mehr oder weniger selber entlassen, oder?
Nein, er hat sich nicht selber entlassen. Kaum ein Trainer wird sich heutzutage selber entlassen, aber das ging dann schon in die Richtung, dass er diese Gespräche angeboten hat, ne? Dass man darüber reden sollte.
Also er hat sich nicht mehr wohlgefühlt in diesem Verein, kann man so vielleicht sagen?
Ich möchte jetzt nicht für ihn reden, also das müsste man ihn ja schon selber fragen, aber
er hat so sich ein bisschen deprimiert ist ein zu großes Wort, aber so ein bisschen zweifelnd hat er auf uns auch gewirkt in den letzten
14 Tagen. Er ist ein Mensch, der sehr lösungsorientiert arbeitet, ja. Egal was er angepackt hat. Wir haben es nicht geschafft, irgendwie diesen Durchbruch zu gelangen, ne? dass wir sagen, mal 2-3 Siege in Folge. Ne? Die Chancen waren ja zu Genüge da, auch in der Phase mit den 7 Spielen und den Niederlagen. Und trotzdem ist immer irgendwas passiert, sodass wir immer wieder Rückschläge erlitten haben oder Punkte verloren haben, ja, Punkte liegen gelassen haben. Die ganzen Unentschieden, da waren wir grundsätzlich vom Gefühl her den Siegen näher, als dass wir unentschieden spielen würden, geschweige denn erst, dass wir verlieren würden. Ne? Und trotzdem haben wir es nicht hinbekommen. Und dann wächst dieser Unmut, nicht nur bei den Fans, auch intern, ne? wo ein Trainer sich hinterfragt, ist es noch richtig, was ich mache? Kriege ich die Lösung hin? Ich schätze sehr Damir Kanadi und auch seine Ehrlichkeit. Und wir haben uns da hingesetzt, wir haben über alles gesprochen. Und ich habe dann entschieden, dass wir jetzt was anderes machen werden.
Ist das menschlich schwierig oder muss man das ausblenden? Also niemand entlässt gerne einen Mitarbeiter, den er im Grunde ja schätzt. Ich gehe davon aus, dass Sie immer noch eine große Wertschätzung für den Trainer und Menschen Damir Kanadi haben. Ringt man da mit sich oder muss man sagen, das ist Profigeschäft, das gehört dazu?
Nein, es ist nicht einfach. Es sind definitiv unangenehme Gespräche, ne? weil man die Person schätzt. Weil man die Arbeit auch schätzt. Das ist ein Trainer, der gerne Trainer ist, der das auch irgendwo vorlebt, Trainer zu sein. Und das Ganze sehr professionell macht und einer großen Leidenschaft. Und umso schwerer fällt es dann, diese Gespräche zu suchen, Entscheidungen zu fällen. Aber das muss man machen, weil es geht jetzt nicht es geht nicht nur um Wertschätzung am Ende des Tages für die Personen, sondern es geht hier um den 1. FC Nürnberg. Das muss an oberster Stelle stehen. Was ist das Beste für den 1. FC Nürnberg jetzt? Und es geht nicht um Kanadi und Palli Kutscher, es geht auch nicht um Behrens oder Margret oder Valentini, sondern es geht immer um den 1. FC Nürnberg.
Aber es geht doch auch natürlich auch um Robert Palli Kutscher und um ihr Leben. Wie bleibt man entspannt in so einem Job, in dem so viel von Glück und Pech auch abhängig ist? Also wie fatalistisch
muss man sein? Entspannt sein im Fußball?
Sonst wird es schwierig wahrscheinlich fürs persönliche Leben, wenn man.
Sind Sie entspannt während der 90 Minuten?
Ach, größtenteils tatsächlich.
Ja? Ja. Dann sind Sie kein Clubfan, ne?
Ach, ich würde mich durchaus als Sympathisant bezeichnen, okay. Auch wenn das bei Sportjournalisten immer ungern gehört wird. Aber über den Lauf der Jahre habe ich es dann doch gelernt, gelassen zu sein.
Dann würde ich auch sagen, dass eine gewisse Gelassenheit habe ich auch. Mhm. Aber die Entspannung brauche ich nicht. Fußball lebt ja von der Spannung und nicht Entspannung. Und ich bin gern im Stadion, ich gucke gern Fußball und fieber mit und mache mir meine Gedanken und hoffe auf das Beste und arbeite auch gerne täglich und man steht unter Strom Aber es ist jetzt nicht der Druck, der reingetragen wird oder den man sich vielleicht selber macht, sondern es ist etwas, weil man es gerne macht. Und man muss die Mechanismen des Fußballs versuchen zu verstehen und sich der Verantwortung bewusst sein und Herausforderungen und versuchen, die zu meistern. Und darf an diesen Druck dann auch nicht zerbrechen. Sondern wenn man sich dessen bewusst ist, dass es noch andere wichtige Sachen im Leben gibt, ja, dann findet man irgendwo die Balance, glaube ich.
Das ist, glaube ich, die große Kunst, das zu lernen, wenn man mal so, wie wir alle drei, mit dem Fußball aufgewachsen ist. Ich kann mich erinnern, dass für mich als Kind war Fußball mit das Wichtigste. Ich konnte mich tagelang ärgern, wenn mein Verein verloren hat. Das waren kleine Weltuntergänge. Meine Mutter hat mir erzählt, sie hat mich manchmal, als ich 7, 8, 9 Jahre alt war, trösten müssen, weil ich so geheult habe oder umgekehrt, weil man so glücklich ist. Wenn man dann in diesem Beruf anfängt, wie Fadi und ich jetzt, dann legt man seine ganze Energie erstmal hinein und muss, glaube ich, aber wirklich mit der Zeit lernen, im Beruf zwar weiterhin fleißig und zuverlässig und konsequent zu sein, aber das zu schaffen, was Sie gerade sagen, zu sehen, Fußball ist aus keiner Perspektive im Leben das Einzige und das Wichtigste, auch wenn es einem immer so vorkommt, wenn man über vermeintliche Krisen, die oft unglaublich aufgebläht werden oder auch Erfolge, die in Dimensionen geschraubt werden, wo sie gar nicht hingehören, so eine Balance zu wahren, zu sagen, das ist immer noch etwas, was man gerne und leidenschaftlich verfolgt, aber das doch eigentlich nicht der Mittelpunkt des Lebens sein sollte, in Ihrem Fall des Berufslebens, ist klar, aber man muss sich ab und zu davon lösen können, oder?
Absolut, ich meine, ich trage jetzt nicht nur die Verantwortung im Club, ne, sondern auch für drei kleine Menschen, denen ich auch irgendwas fürs Leben mitgeben muss. Ne, und man muss versuchen, als Vorbild zu agieren und auch als berufliches Vorbild, egal was ich mache und egal was die eines Tages machen werden, aber denen schon aufzuzeigen, dass man nachhaltig arbeitet, verantwortungsvoll arbeitet, dass man gerne arbeitet. Ne, und, das alles versuche ich denen mit auf den Weg zu geben, egal wo die sich später sehen. Ne, und es sind zwei verschiedene Leben, die irgendwo miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Aber jetzt machen Sie mal die Nachrichten auf, ne? Dann werden Sie froh sein, dass es schön ist, dass wir uns über die Clubprobleme unterhalten.
Ja, absolut. Ja. Hat eines der Kinder Ambitionen in Richtung Sportvorstand? Oder geht es dann doch wieder in Richtung Gastronomie oder was ganz anderes?
Weder noch. Was ganz anderes, ja. Allerdings, wir kommen nochmal auf Emma zurück. Wir müssen Emma unbedingt mal in den Podcast einladen. Sie haben bei Ihrer Vorstellung in Nürnberg erzählt, Sie schwärme in erster Linie oder eigentlich nur für die kroatische Nationalmannschaft. Ich habe Sie damals gefragt, wie lange es dauern würde, bis Sie vielleicht ein wenig vom Club schwärmt. Emma oder alle drei Kinder, bis jetzt hat der Club nicht so gespielt, dass die Kinder unbedingt in diese Richtung hätten sich bewegen müssen. Aber gibt es schon ein paar Grundsympathien für den Club oder sagen alle drei Kinder, Papa, Oh, da hast du dir was angetan.
Nee, mein Sohn ist da sehr diplomatisch unterwegs. Guckt sich das an, ohne jetzt großartig einen Spruch rauszuhauen. Die mittlere Tochter interessiert das nicht. Die kritisiert mich dann manchmal nur für meine Interviews.
Aus welchen Gründen?
Weil die mich immer kritisiert, ne? Ja, aber guckt schon mit meiner Frau. Ich glaube, am meisten hat es meine Frau gepackt. Also die hat auch schon ein bisschen Ärger auf der Arbeit, weil sie im Office ein paar Clubfahnen hat und Aufkleber. Von daher mitten in Düsseldorf, wo alle eigentlich Fortuna-Fans sind, rennt sie halt mit einem Club hin und schmückt das Büro in Schwarz-Rot. Da gibt es dann schon ein bisschen Anfeindung. Aber Emma ist ganz positiv unterwegs. Guckt sich die Spiele gemeinsam mit meiner Frau an und fiebert da schon mit.
Man sieht, wie wichtig und wie schön Liebe ist. Das muss man sich auch immer wieder in Erinnerung rufen.
Sie arbeitet immerhin nicht in Fürth.
Wir müssen doch über das Derby sprechen.
Das wollte ich. Gut, da noch. Wir können natürlich auch über die Liebe sprechen, aber ich dachte, Derby.
Das ist ja fast dasselbe. Derby is Love heißt eine Kolumne im Nürnberger Stadtanzeiger. Um ein bisschen diese Situation, wie heißt der Originalspruch? Derby ist Krieg. Also, es ist mit Sicherheit nicht Krieg, ob es Liebe ist.
Nun ja,
wahrscheinlich wird es keine heiße und innige Liebe sein, aber es ist das älteste und traditionsreichste und am öftesten gespielte Fußballderby Deutschlands. Für Sie ist es vermutlich trotzdem eine Premiere, Nürnberg gegen Fürth im Stadion zu sehen.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Premiere für mich, ja.
Haben Sie schon ein Gefühl für die Bedeutung dieses Spiels entwickelt? Oder ist man zu sehr im Alltagsgeschäft?
Ja, ich sag mal, ich war früher in den Derbys, die ich gespielt habe, immer rot gefährdet und dann auch das eine andere Mal mit einer roten Karte vom Platz runter. Von daher.
In Hamburg?
Aus Hamburg gegen St. Pauli, ja, habe ich mal.
In Düsseldorf gegen wen spielt man da Derbys? In der Oberliga oder dann schon die Ach, das weiter ist
oben? Gefühlt jedes Spiel im NRW.
Auch gegen Freialdenhofen, oder?
Was muss denn passieren, dass sie wieder rot gefährdet sind am Sonntag? Was kann die Mannschaft wirklich falsch machen? Was würde sie ärgern? Was möchten andersherum, was möchten sie am Sonntag auf keinen Fall sehen?
Passivität. Angst.
Ist Passivität und Angst, man hat jetzt einige Tage mit dem neuen Trainer gearbeitet, hat er schon das ein bisschen umsetzen können, ihrer Meinung nach, was er vorhatte, wieder eine positivere Grundstimmung, mehr Mut.
Also er ist schon sehr laut im Training. Ja. Und,
das stimmt tatsächlich, ich habe ihm zweimal zugehört und habe mir um seine Stimme Sorgen gemacht. Ja,
ja, der musste, ich glaube, der eine freie Tag am Wochenende war schon wichtig, damit er die Stimme wieder zurückkriegt. Aber nicht nur er ist laut, die Spieler sind laut, es ist sehr viel Aggressivität im Training und die Schwerpunkte liegen natürlich im Defensivverhalten, in der Arbeit gegen den Ball.
Freuen Sie sich auf dieses Spiel?
Ja.
Weil es das älteste deutsche Fußball-Derby ist, weil es...
Ich freue mich auf jedes Spiel, aber Derbys sind die schönsten Spiele. Es gibt nichts Schöneres, dafür lebt man Fußball, wenn es so um Prestige geht. Und ich meine, dann man schleppt das Ergebnis mehrere Monate mit sich rum.
Sondern im Guten wie im Schlechten.
Ja, ja, ja.
Es liegt ja eine ganz große Chance in diesem Derby, wir haben es angesprochen, natürlich würde der Club lieber woanders stehen als da, wo er steht, aber 3 Punkte gegen 14, zwar auch nur 3 Punkte, jetzt rein arithmetisch betrachtet, aber als moralische Pille wäre das mehr als 9 oder 10 Punkte. Auf der anderen Seite steht die Gefahr, dass man, Sie haben es gesagt, man steht leider sehr, sehr nah an dem Strich nach unten, dass eine Niederlage schon eine große Bürde jetzt auch für Jens Keller wäre. So zu starten.
Was heißt Bürde für Jens Keller? Ist ja jetzt nicht irgendwie, ist ja nicht seine erste Trainerstation. Ne? Er hat auch schon mehrere hundert Profispieler als Trainer und Spieler hinter sich und wird das ganz genau einzuordnen wissen, wie er damit umgeht. Und nochmals, er macht das sehr gut im Training. Spürt schon das Knistern, dass die Jungs wissen, worum es geht am Wochenende. Klar könnte man sagen, es ist nur ein Fußballspiel und es geht nur um 3 Punkte, aber es ist ein Derby. Am Ende ist es ein Derby und es hat eine große Emotionalität. Das müssen sich unsere Jungs auch vor Augen führen und dementsprechend dann auch am Sonntag auftreten.
Wer geht als Favorit in dieses Derby? Kann man an der Tabelle ablesen oder an den Erfolgen der Vergangenheit?
Ich weiß nicht, sind es die Statistiker?
Ich habe es vorher nachgeschaut, ich glaube 24 Pflichtspiel-Derbys, seit es die Spielvereinigung Greuther Fürth gibt, klare Vorteile für das Kleeblatt. Der Club hat nur 4 davon gewonnen, also die Statistik kann man aufbessern. Die Tabelle ist die Tabelle nach noch nicht einmal einem Drittel der Saison.
Ich habe irgendwo gehört, da wo Johannes Geis spielt, die Mannschaft gewinnt.
Okay.
Das hat den Johannes Geis erzählt wahrscheinlich. Vor seiner Verpflichtung.
Deswegen haben wir ihn geholt, ja, ne?
Wenn ihr das
Derby ich komme schon, ich würde aber gern ein bisschen mehr verdienen und ich sage euch auch warum. Aber wie ich sie kenne, haben sie das ja sicherlich über.
Wird ihre Familie da sein im Rundhof?
Nein. Ja, da ist irgendwas. Tag der offenen Tür, glaube ich, in der Schule.
Okay. Das ist wichtiger als Fußball.
Naja, bei Emma geht es jetzt darum, die richtige Schule für nächstes Jahr auszusuchen. Mhm. Schulwechsel.
Okay.
Achso, jetzt geht's ins Gymnasium.
Das wissen wir noch nicht. Ne? Das sind 2, 3 Schulen, die sie sich anschaut.
Ja.
Es gibt einen Favoriten, elterlicherseits. Ne? Aber
was ist denn schwieriger, Trainersuche oder die richtige Schule für das Mädchen zu finden?
Nächste Frage.
Sie haben vor der Saison
ich glaube sogar noch in der letzten Saison gesagt, sie schlafen noch nicht in Clubbettwäsche. Ich glaube, das tun sie bis heute nicht, aber wie sehr viel besser kennen sie diesen Verein inzwischen?
Ich kenne die Menschen, die...
Und ist er ihnen sympathisch?
Ja, sehr sympathisch.
Müssen Sie jetzt sagen, aber.
Nein, muss ich nicht sagen.
Unsympathisch wäre eine schwierige Antwort gewesen, wahrscheinlich, weil dann hätte der Aufsichtsrat angerufen.
Ja, ein paar unsympathische Menschen habe ich auch kennengelernt. So ist es nicht.
Die Sie jetzt nicht benennen.
Natürlich nicht. Ja. Aber ich glaube, dass einige Menschen mich auch als unsympathisch sehen oder bewerten. Ne? Das ist ja, ich sag mal, normal, man kann ja nicht jedem gefallen. Ich habe in den Monaten alle meine Arbeitskollegen kennenlernen können, Mitarbeiter. Es ist schon eine große Emotionalität im Verein, ne? mit welcher, wie gern die Menschen zur Arbeit gehen, wie sie mitfiebern, wie sie mitleiden, wie sie sich freuen alle und dass sie gern für den Club arbeiten. Und dann zum Teil auch das Umfeld vom Club dann, ne? Die Leute, die dem Club nahestehen, die öfter da sind. Schon führt dazu, dass man selber auch irgendwo emotional da mitgenommen wird. Bei dem Ganzen.
Also ist es auch Ihr Verein inzwischen oder wäre das zu
pathetisch
nach den Monaten?
Ich wachse da rein.
Wie lange dauert es, bis man endgültig in so einem Verein ankommt?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wie lange haben Sie gebraucht, um sich in Ihre Frau zu verlieben?
Ich glaube, keine 3 Sekunden.
Ja?
Ich glaube, sie hört zu, deshalb Grüße.
Aber es gab da auch mal eine Krisenpause. Wir wollen nicht drauf rumreiten, das ist sehr privat, aber ja, da, wenn ich mich richtig erinnere, mussten da auch alle zusammenhelfen. Das war dann eine Art Teamwork. Daniela Ramsauer und Fadi Keplavi wieder zusammenzubringen. Es hat auch funktioniert, ja.
Am Ende wird ja doch immer alles einigermaßen.
Einigermaßen gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es nicht das Ende, sagte der berühmte Trainer Michael Kölner. Einst vor gar nicht allzu langer Zeit. Wann ist, Herr Palikutscher, Ihre Mission hier zu Ende? Was wollen Sie erreichen, dass Sie sagen können? Vielen Dank, war eine schöne Zeit in meinem Leben, eine glückliche Zeit. Jetzt widme ich mich irgendwann 2034, 38, neuen Aufgaben.
Ich weiß nicht, wann es zu Ende ist. Also ich gebe mir da keine zeitlichen Vorgaben für mich persönlich. Und ich glaube, einerseits kann der Verein das jederzeit beenden, was ja normal im Fußball ist und gang und gäbe, dass die Vereine sich umdenken. An mich denke ich da nicht. Ne? Es geht darum, am Ende geht es darum, wieso bin ich hier? Was mache ich hier? Was will ich erreichen? Und das sind meine Ziele, die ich mit meinen Mitarbeitern verfolge. Ne? Dass wir einerseits im NLZ eine neue Struktur aufbauen, dass wir einen erfolgreichen Weg einschlagen, dass wir da besser werden. Da, glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg momentan. Und im Profibereich habe ich ja gesagt, dass ich mir zum Ziel gesetzt habe, aufzusteigen und versuchen, die Klasse zu halten. Das bedeutet aber nicht, dass sobald ich irgendein Ziel erreicht habe, sage, so, das ist... Die Mission ist beendet, weil es nicht eine Mission ist. Das ist für einen Verein zu arbeiten, ist eine Lebensaufgabe.
Haben Sie in den letzten Wochen mal befürchtet, dass der Aufsichtsrat sich anders entscheidet und sagt, war doch keine gute Idee mit Robert Palikutscher?
So was fürchte ich mich nicht.
Nicht? Echt? Mutig.
Gibt es irgendwas? Doch, Sie haben es im Vorgespräch. Wir standen auf dem Dach und wir können es zugeben, wir haben jeder eine Zigarette geraucht und blickten nach unten. Robert Palikutscher gestand, dass er, wie wir beide, auch ein bisschen Höhenangst hat. Im Moment muss man die beim Club ja nicht haben. Das war jetzt ein flacher Witz, Entschuldigung.
Aber, ich weiß noch nicht, ob ich die annehmen soll, Entschuldigung.
Gibt es überhaupt was, wovor Sie sich fürchten? Sie wirken immer sehr furchtlos.
Nicht wirklich. Die normalen Sachen, die man mit einer Familie und mit seinen Kindern hat. Ne? Und ich glaube, das sind Ängste und Befürchtungen, die alle Menschen haben. Ne? Dass man seine Kinder auf einen guten Weg bringt, dass sie gut erzogen werden, dass sie alle was zu essen haben, ja, dass sie in Frieden leben. Ja, die ganz normalen Sachen. Alles andere muss man nehmen, wie es kommt.
Damit wäre eigentlich auch die nächste User-Frage, die ich noch hätte vorlesen sollen. Beantwortet, Sebastian Prö wollte wissen, was sie in ihrem Leben noch unbedingt erreichen wollen. Gibt's da noch was Zusätzliches mal?
Ja, ich würde schon gern sehen, wie Kroatien Weltmeister wird. Ne?
Und mit ihrem Zutun, also mit Robert Palikuša, Sie sind auch Trainer, deshalb.
Nein, als Trainer ganz sicher nicht, aber
überlegt. Als Verbandspräsident.
Vor 98 ist Kroatien im Halbfinale gegen Frankreich ausgeschieden, Dritter geworden. 20 Jahre später Finale gegen Frankreich verloren, Zweiter.
Wie stehen Sie zu den Franzosen, das mal so als Zwischenfrage.
Okay. In 20 Jahren denkst
also du, in 20 wir, Jahren wird Kroatien ja Weltmeister und wenn Robert Palikuša bis dahin den Club überstanden hat, dann kann er ohne weiteres auch Verbandspräsident in Kroatien werden. Das wäre.
Ich muss dafür nicht Präsident, um Gottes Willen, aber ich würde das gerne erleben und dann.
Deutsche Meisterschaft mit dem 1. FC Nürnberg, Weltmeistertitel mit Kroatien, würden Sie, was wäre wichtiger? Fadi,
das ist eine gemeine Frage.
Was ist realistischer? Gut, das weiß sogar ich, dass der kroatische Weltmeistertitel um einiges realistischer ist. Haben wir noch Fragen, Hans Böller? Ich hätte noch einige über die Jugend in Bückeburg, aber...
Ja, dann stellen Sie die.
Wie kommt man denn nach Bückeburg?
Ich bin da geboren, bin aber anschließend von meinen Eltern zu meiner Oma gegeben worden nach Kroatien.
Okay. Und das heißt in Kroatien aufgewachsen?
In Kroatien aufgewachsen. Mhm. Und
dann ja, aber doch. Wie alt waren Sie, als Sie zurück nach Kroatien gingen? Noch im
Säuglings? Baby. Ja. Und dann nach der 8. Klasse, nach einem Jahr Bürgerkrieg, bin ich dann zu meinen Eltern. Mhm. Eigentlich nur in den Sommerferien, während der Krieg lief, und die haben mir meinen Reisepass weggenommen.
Okay. Und Sie wollten gar nicht bleiben, oder?
Nein.
Nee, okay.
Nee, und dann haben sie mich auch irgendwie genötigt, zur Schule zu gehen.
Mhm. Was funktioniert hat? Abi 97.
Ja, dann bin ich in Bückeburg zur Schule. Und hat sich so ergeben, dass ich in Bückeburg geblieben bin. Und Abi 1997 gemacht habe.
Wie kompliziert war das? Sie sprachen ja dann wahrscheinlich auch die Sprache.
Sind Sie
zwei? Nein, die Sprache habe ich beherrscht. Nein, ich bin in Kroatien auch gewachsen, aber ich habe mir irgendwann einen Videorekorder gekauft und in Deutschland Filme aufgenommen. So, ich meine, in Jugoslawien gab es, glaube ich, einen Fernsehsender und da lief nicht viel außer Propaganda. Von daher, die ganzen Filme hier waren synchronisiert, also habe ich mir irgendwie selber Deutsch beigebracht, mehr oder weniger.
Okay. Mit wem haben Sie Deutsch gesprochen in Kroatien? Hatten Sie Gelegenheit, das auch zu sprechen? Oder ist es tatsächlich nur...
Nee, ich habe die Filme geguckt, ich habe Bücher gelesen und dann irgendwie ist das alles hängen geblieben.
Inwieweit haben Sie als Kind den Krieg mitbekommen?
Prägt komplett.
Das? Haben Sie Hilfe bekommen, das zu verarbeiten? Oder geht man als Kind so naiv heran? Also ich kenne die Geschichten, mein Vater ist schon gestorben, hat im Alter von 11, 12 Jahren das Ende des Zweiten Weltkriegs miterlebt und hat davon erzählt, als sei es ein Abenteuerspiel gewesen. Also Kinder sehen so Dinge ja manchmal anders. Hat sie der Krieg irgendwie geprägt oder ist das einfach passiert?
Klar prägt er uns alle, da unten, die da aufgewachsen sind. Und glaub man lernt damit umzugehen und man weiß, die wichtigen Sachen im Leben zu schätzen. Es war in Ordnung für uns. Man hat seine Ängste gehabt und alles, aber irgendwann hat man sich damit abgefunden, dass es jederzeit vorbei sein kann. Und trotzdem geht das Leben weiter. Man muss weiterleben und dann auf eine bessere Zukunft hoffen, dass es irgendwann vorbei ist. Und dann, es war ja irgendwann vorbei, aber zu dem Zeitpunkt war ich dann schon wieder in Deutschland in der Schule. Und dann, ich glaube, es war für mich schlimmer, in Deutschland zu sein, während Freunde von mir noch in Jugoslawien waren oder Kroatien zu dem Zeitpunkt, als wenn man selber mit vor Ort ist. Das sind so, dann kommen wieder diese Ängste um die anderen. Ja. Aber das ist jetzt schon klar, es gibt Menschen, die brauchen professionelle Hilfe, die nehmen sie in Anspruch. Ich habe sowas, ich weiß nicht, ich habe es nie gebraucht. Der Fußball hat mir geholfen. Der Fußball hat mir auch in Deutschland geholfen, Freunde zu finden und dann schnell integriert zu werden und etwas zu haben, was man gern macht.
Das wäre auch im Blick auf das Derby ein schöner Gedanke, weil man heutzutage in diesem aufgeregten Profifußball viel zu oft vergisst, wie schön Fußball sein kann, wie viel angenehme Erlebnisse man beim beim gemeinsamen Spielen zuschauen, mitfiebern haben kann, wie sehr verbindend Fußball ist, was man lernen kann, dass man sowohl Teamgeist lernt, als auch seine eigenen Qualitäten zu pflegen, richtig einzuschätzen. Es ist ein ziemlich umfassendes Spiel und Robert Palikutscher hat es gesagt, man findet beim Fußball auch Trost und Freunde. Ist das was manchmal viel zu sehr in den Hintergrund gerät? Die Schönheit dieses Spiels jenseits des Marketings und des ewigen Erfolgsgestrebens.
Ich glaube, für die Protagonisten nicht. Also wenn ich heute mit Jungs rede, die auch jetzt mit Fußball aufgehört haben oder die Trainer geworden sind, alle vermissen irgendwo die Kabine, ne? Mhm. So, viele gehen dann mit Schmerzen ins Karriereende. Den Fußball selber vermissen sie jetzt nicht so, weil sie froh sind, dass sie jetzt vielleicht am Ende nicht mehr spielen müssen, weil alles noch wehtut. Erinnern sich an die schönen Zeiten, aber alle vermissen dieses gemeinsame Zusammensein. Die Kabine, den Umgang mit den Jungs. Man verbringt ja unglaublich viel Zeit auch mit seiner Mannschaft. Ne? Und nicht nur in der Kabine und im Training, sondern zum Teil dann auch prägen diese Jungs Lebensabschnitte und begleiten einen mit durchs Leben.
Spielen Sie eigentlich noch gelegentlich selbst? Haben Sie noch die Zeit?
Nee, leider nicht.
Gar nicht.
Wir haben leider auch keine. Thomas Thiem hat mir angeboten, für die Altherren zu spielen, aber
dafür sind Sie zu jung.
Nee, die haben Sicherheit. Die Jungs haben die regionalen Meisterschaften gewonnen, spielen jetzt die Bayernmeisterschaften.
Ohne Stefan Leitl inzwischen, der muss sich jetzt um andere Dinge kümmern, aber es scheint der Qualität keinen
Schaden zu. Ja, aber das war recht souverän, wie sie hier durchmarschiert sind, glaube ich. Mal schauen. Wenn mal ein bisschen mehr Zeit ist, dann. Ich weiß aber nicht, ob die einen Treter brauchen. Die spielen lieber Fußball alle.
Ob das jetzt souverän war, wie wir durch diesen Podcast marschiert sind. Robert Palikutscher auf jeden Fall, wir beide wahrscheinlich.
Wir beide haben phasenweise so ausgesehen wie der Club beim 1:5 gegen Bielefeld. Aber das wird uns nicht daran hindern, uns weiterhin zu verbessern, gemeinsam zu lernen, an unseren Schwächen zu arbeiten. Auch das ist für uns beide zumindest eine Lebensaufgabe. Schön war's. Vielen Dank für den Besuch, Robert Palikutscher. Sehr nett.
Vielen Dank.
Viel Freude am Derby.
Wir hören uns.
An der Familie, am Leben und wir hören uns.
Nächste Woche wieder.
Nächste Woche nach dem Derby.
Am Montag.
Wieder.
Mit bester Laune wahrscheinlich. Ein Tipp noch? Wollen Sie mal tippen? Nee, nein. Ich auch nicht. Ersparen wir uns das alle.
Wir schauen uns Fußball an. Wir schauen uns
Fußball an. Bis dann. Vielen Dank, Robert Palikutscher. Tschüss.
Ja. Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.